Damit zum siebten Punkt. Es ist also nicht richtig, dass es sich bei Behinderungen lediglich um Unterschiede handelt. Von radikalen Inklusionsbefürwortern ist in Diskussionen häufig zu hören, erstens seien Differenzen zwischen Menschen ganz normal. Zweitens seien alle Differenzen an sich gleichwertig und gleichgültig. Folglich sei es unzulässig, manche Differenzen schwerer zu gewichten als andere. Denn durch diese stärkere Gewichtung mache man aus ontologisch unvermeidbaren Differenzen willkürlich Andersheiten, Alteritäten. Die Andersheit, die Alterität, wäre demnach ein Resultat von semantischer Beliebigkeit. Die Schlussfolgerung lautet ganz einfach: Behinderte gibt es nicht an sich. Sie werden gemacht. Streng genommen sind sie dann nicht einmal mehr ein soziales Produkt, sondern schlicht kulturelle Konstrukte. Diese Argumentationsweise ist für Kulturhistoriker eine alte Bekannte. Es handelt sich um ein der Dekonstruktion entnommenes Verfahren, welches in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts weitlich und allerorten geübt wurde. Dieses Verfahren, bekannt geworden unter dem Namen radikaler Konstruktivismus, leugnet die objektive Realität und erklärt sämtliche Phänomene zu semantischen Konstrukten. Auf dieselbe Weise hatte damals die amerikanische Philosophin Judith Butler behauptet, es gäbe keine Frauen an sich, Frauen seien kulturelle Konstrukte. Sie würden gemacht. Butler ignorierte die gesamte ethnologische Literatur. Indes, jede ernsthafte Kulturwissenschaft muss sich der Frage stellen, warum werden aus Mädchen keine Männer? Warum werden aus Mädchen Frauen? Und warum werden aus Jungen keine Frauen, sondern in 99,9% der Fälle Männer? Und ernsthafte Kulturwissenschaft muss sich eingestehen, dass hier offensichtlich eine Differenz vorliegt, die weitaus entscheidender ist als die Augenfarbe oder die Körpergröße. Es ist also nicht wahr, dass alle Differenzen an sich gleichwertig. Ganz offensichtlich sind die Jungen nicht nur verschieden von den Mädchen, sondern anders als die Mädchen. Beide Geschlechter stehen zueinander in einer Relation von Alterität, also einer Differenz, die maßgeblich verschiedene familiale Rollen und Lebensweisen beinhaltet. Andersheit ist meistens kein soziales Produkt, kein semantisches Konstrukt. Wäre diese Andersheit ein soziales Konstrukt, dann müsste es viele Kulturen geben, in denen ein Großteil der Mädchen sich dafür entschieden, Männer zu werden, und ein Großteil der Jungen würden zu Frauen. Doch eine solche Kultur gibt es nicht. Die gesamte ethnologische Forschung belegt das Gegenteil. Alle erfassten und beschriebenen Kulturen machen aus den Mädchen Frauen und aus den Jungen Männer. Der Befund zeigt, dass diese Andersheit transkulturell ist, also eine Invariante darstellt. Und das heißt, es gibt Andersheiten, die auf präkulturellen Gegebenheiten beruhen, und es ist wissenschaftlich unaufrichtig, das zu leugnen. Damit komme ich zum achten Punkt. Wenn ein Mensch mit einer schweren geistigen Behinderung nie mündig werden kann, dann vermag er das Ziel, das unsere und nicht nur unsere Kultur ihren Mitgliedern steckt, nicht zu erreichen. Ein radikaler Inklusionist schreibt ganz unverblümt, dass manche behinderte Kinder einen Sonderpädagogen brauchen, ich zitiere, gleichsam als ihren persönlichen Behindertenbeauftragten, damit sie im System der Normalität nicht untergehen und bestehen können. Zitat Ende. Interessant. Das heißt im Text, weil viele dieser Behinderten, und entscheidend ist ja die geistige Behinderung, niemals mündige Menschen werden können, bleiben sie unter dem Schutz eines Betreuers, der de facto ein Vormund für die Alltagssituation ist. Das heißt, sie bleiben unmündig. Es ist da eine radikale Differenz zwischen Mündigkeit und Unmündigkeit, sogar in der Forderung des Inklusionisten festgeschrieben. Ansonsten würden sie untergehen. Wenn das so ist, braucht dieser Mensch Schutzräume. Es ist geradezu eine Quälerei, ihn der Normalität auszusetzen, in welcher er Stunde für Stunde sich unterlegen fühlen muss und schließlich glauben muss, er sei minderwertig. Es gehört zur intellektuellen Aufrichtigkeit in einer aufgeklärten Gesellschaft, die Wahrheit nicht wegzuleugnen. Wahr ist, es gibt Menschen, die leben müssen mit Behinderungen, die herrühren von der Natur, vom Schicksal oder von besonderen sozialen Verhältnissen und die daher lebenslang benachteiligt sind. Die Idee der Menschenwürde gebietet es, dass die Gesellschaft und der Staat diesen Menschen mehr Unterstützung gewährt als anderen. Das ist richtig. Ich komme damit zum 9. Punkt. Bildung besteht nicht nur in Erziehung, also im Erwerb von Normen und Verhaltensweisen. Bildung besteht aus weitreichenden Fähigkeiten und tiefgreifenden Kenntnissen. Aber wem sage ich das hier in diesem Kreis? Ich glaube gerne, dass nicht behinderte Kinder bestimmte moralische Normen leichter erlernen, wenn sie mit Behinderten dauernd umgehen. Einer bestimmten moralischen Erziehung wäre das förderlich. Obschon eine moralische Erziehung an sich den Umgang mit Behinderten keinesfalls erfordert. Es geht auch ohne. Doch hier geht es nicht um Erziehung. Es geht um Bildung. Und hierbei werden die Schwierigkeiten offensichtlich. In einer Klasse, die Französisch lernt, werden Kinder mit einer geistigen Behinderung nicht mitkommen. Wenn die Lehrer sich extra um sie kümmern, dann geht den normalen Kindern Förderpotenzial verloren. Denn die Ressourcen sind knapp. Die nicht behinderten Kinder lernen also weniger Französisch und weniger Mathematik, als sie könnten. Sie wären unter solchen Bedingungen die Leidtragenden der Inklusion. Das bedeutet, wenn die Inklusion radikal gehandhabt wird, dann ist Leistungsmessung tendenziell nicht mehr möglich. Die Inklusion wird dann mit Sicherheit zum wirkungsvollsten Hebel, um die gesamte Benotung vom Tisch zu fegen. Dann ist die Schule eigentlich bloß noch sozialtherapeutisch tätig. Sie erzieht noch, aber sie bildet nicht mehr. Matthias Brotkorb, der Bildungsminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern, hat diesen Aspekt kommentiert mit dem prägnanten Satz: Radikale Inklusion ist Kommunismus für die Schule. Ich komme zum 10. Punkt. Auch die Kinder ohne Behinderungen haben das Recht auf bestmögliche Bildung. Sie haben dasselbe Menschenrecht darauf wie Kinder mit Behinderung. Wer das bestreitet, verstümmelt die Menschenrechte für alle zu Sonderrechten für eine bestimmte Gruppe. Und dann sind die Menschenrechte keine Menschenrechte mehr. Daher wird es menschenrechtlich motivierte Klagen gegen die Inklusion geben. Die ersten, das ist leicht vorherzusagen, werden in wenigen Monaten oder in wenigen Jahren werden sie kommen. Elftens. Ich sehe, dass das, was ich sage, nicht ganz übereinstimmt mit dem Punkt der Folie. Ich sage es trotzdem. Hier werden, an dieser Stelle werden Rechtsphilosophen zu definieren haben. Entweder beide Rechte sind vereinbar. Die Menschenrechte der behinderten Kinder und die Menschenrechte der nicht behinderten Kinder. Dann ist eines der beiden Rechte falsch definiert. Das hieße, dass das Menschenrecht der Behinderten, und zwar der geistig Behinderten, eben nicht die Inklusion einschließt. Die Konsequenz müsste lauten, bestmögliche Bildung ja, aber daraus folgt keine Verpflichtung zur Inklusion. Oder beide Rechte sind vereinbar. Entschuldigung, beide Rechte sind unvereinbar. Wenn beide Rechte unvereinbar sind, dann müssen die beiden Rechte sich einem übergeordneten Gesichtspunkt stellen und von dem übergeordneten Gesichtspunkt aus muss entschieden werden, welches Recht jetzt den Vorrang hat. Dieser Gesichtspunkt kann in einem demokratischen Gemeinwesen nur einer sein, das Gemeinwohl. Folglich entscheidet die Rücksicht auf das Gemeinwohl, in welchem Maße die Rechte beider Seiten erfüllt werden. Und das heißt, da die nicht behinderten Menschen mit ihrer Leistung, ihrer ökonomischen, sozialen, finanziellen Leistung, einen Teil der Behinderten mittragen müssen, darf die Leistungsfähigkeit der Nichtbehinderten nicht beeinträchtigt werden. Da die Inklusion aber ohne Zweifel zu einem Absinken in den maßgeblichen Fächern führt, zu einem Absinken der Leistungen, schädigt sie das Gemeinwohl eines demokratischen Gemeinwesens. Das ist sehr hart formuliert, aber in sich logisch und widerlegbar, weil klar und prägnant. Praktisch ist aber eine solche langwierige und quälende grundrechtliche Klärung gar nicht nötig. Wenn die Inklusion durchgesetzt wird, dann spaltet sich das Bildungssystem um in Schulen für Begüterte und Schulen für alle anderen. Und zwar in einem Ausmaß, das alles übersteigt, was wir kennen. Denn alle diejenigen, die wollen, dass ihre Kinder Mathematik und Französisch lernen, und zwar richtig und zügig, die werden ihre Kinder aus den Inklusionsklassen und aus den Inklusionsschulen herausnehmen. Sie werden ihre Kinder in Privatschulen unterrichten lassen, sofern sie die finanziellen Mittel dazu haben. Diese Flucht der Begüterten aus der staatlich verordneten Inklusion ist vorhersehbar. Das wird jetzt kommen. Und die Begüterten werden richtig und gerecht handeln, denn sie verteidigen das Recht ihrer Kinder auf bestmögliche Bildung. Sie verteidigen also ein Menschenrecht. Zwölftens. Der Grundfehler, der sich in dieser Konvention zeigt, ist ein Machbarkeitswahn. Der Wahn, wir Menschen könnten alles machen, was wir wollten. Die unterzeichneten Staaten verpflichten sich, jetzt zitiere ich Deutsch, wirksame und geeignete Maßnahmen zu treffen, um Menschen mit Behinderungen in die Lage zu versetzen, ein Höchstmaß von Unabhängigkeit, umfassende körperliche, geistige, soziale und berufliche Fähigkeiten sowie die volle Einbeziehung in alle Aspekte des Lebens und die volle Teilnahme an allen Aspekten des Lebens zu erreichen und zu bewahren. Meine Damen und Herren, wie soll das gehen? Einen geistig behinderten Menschen in alle Aspekte des Lebens einbeziehen. Machen Sie das mal. Wie soll das gehen? Wie soll er Französisch lernen oder an einer kommunalen Entscheidung teilnehmen? Wie soll er Trigonometrie lernen oder seine Meinung zum Mindestlohn begründen? Die staatlichen Behörden können sich auf den Kopf stellen. Er wird es nicht schaffen. Er wird die volle Teilnahme an allen Aspekten des Lebens niemals erreichen, auch wenn für ihn 20 Millionen Euro ausgegeben werden. Also wird der Staat seine Pflicht gar nicht erfüllen können. Die UN-Konvention verpflichtet somit den Staat dazu, wenn man sie so liest, eine Pflicht zu erfüllen, die unerfüllbar ist. Das kann ein Staat nur, wenn er buchstäblich Gott ist. Der Staat soll alles können, also allmächtig sein. Er muss sogar Dinge ändern, die niemand ändern kann, zum Beispiel einen schweren genetischen Defekt. Kennen Sie einen Staat, der schwere genetische Defekte reparieren und kompensieren kann? Sehen Sie, diese Vorstellung ist blanke Hybris. Punkt 13. Das demokratische Gemeinwesen wird zum Sündenbock. Immer dann, wenn Menschen etwas Unveränderbares nicht anerkennen als unveränderbar, sondern wenn sie daraus eine Bringschuld machen, eine Bringschuld der Gesellschaft, immer dann kommt der Sündenbockmechanismus auf Hochtouren. Ganze Kommunen werden zu moralisch Schuldigen, wenn es nicht gelingt, was nicht gelingen kann. Ganze Landesregierungen, ganze Staaten werden zu moralisch Schuldigen. Und zuletzt ganze Generationen von Lehrern, die diese unmögliche Aufgabe bewältigen sollen. Denn wenn die Vorgabe der UN-Konvention nicht zu erfüllen ist, dann darf es ja nicht an der Unmöglichkeit liegen, sie zu erfüllen, sondern es muss an dem bösen Willen derer liegen, die nicht erfüllen wollen, die nicht alles dran setzen, es zu erfüllen, mit gigantischen Ressourcen. Egal woher diese Ressourcen kommen, egal wem diese Ressourcen genommen werden, und sie werden auf jeden Fall anderen genommen, welches moralisch vergiftete Klima dann einbrechen wird, das ist jetzt schon absehbar. Ich komme zum vorletzten Punkt, 14. Ich bin noch eine Antwort auf die Frage schuldig, ob Inklusion ein neues Menschenbild erfordert, das den klassischen Humanismus überwindet. Das setzt allerdings die Gegenfrage voraus, von welcher Inklusion soll die Rede sein? Von einer Inklusion, die eine Schule für alle verlangt, egal welche Form und welche Schwere der Behinderung vorliegt? Von einer Schule, die, und jetzt zitiere ich einen radikalen Inklusionisten, das Recht lernbehinderter Kinder auf ihr behindertes So-Sein verteidigt, Zitat Ende, das heißt, sich sogar vom Ziel der Heilpädagogik verabschiedet, von einer Schule, die unterschiedslos, ich zitiere denselben, alle Kinder ohne jegliche Ausnahme als besonders, einzigartig und individuell, Zitat Ende, akzeptiert und unterschiedslos in ihrem jeweiligen So-Sein bestärkt. Eine solche Sichtweise käme letztlich der Selbstaufgabe der Pädagogik gleich. Denn Pädagogik heißt Einheit von Bildung und Erziehung. Sie kommt nicht aus ohne Erziehungsziele. Pädagogik beinhaltet ein Wohin und Wozu. Und sie widersetzt sich notwendigerweise einem So-Lassen, wie man ist. Menschenbildung hin zum mündigen Bürger kann nicht verzichten auf eine verbindliche ethische Richtschnur und sie kann nicht alles in gleicher Weise akzeptieren oder gut finden. Ein Beispiel: Wenn jedes Kind in seinem konkreten So-Sein unterschiedslos geschätzt wird und im positiven Sinne für einzigartig erklärt wird, dann muss man einem gewalttätigen, sadistischen Jungen dieselbe Wertschätzung entgegenbringen wie einer hilfsbereiten, wohlerzogenen und leistungsfähigen Schülerin. Darf man das von Lehrern verlangen? Ich halte das für menschlich unzumutbar und für pädagogisch fatal. Wenn die Inklusion so aussieht, wie manche sie vertreten, dann braucht man ein neues Menschenbild, nämlich eines, das den Menschen in seinem beliebigen So-Sein voll anerkennt, unter dem Wahlspruch des Anything Goes. Das ist das Menschenbild der Postmoderne. Indes, wo das je eigene um seiner selbst willen geschätzt wird, egal was es ist, bleibt kein Raum mehr für allgemeine Normen und für Standards. Im Gegenteil. Wenn alle alles akzeptieren müssen, ist eine vernünftige Sozialisation hin zu moralischer und intellektueller Mündigkeit nicht mehr möglich. Aber jedwede normative Anarchie mündet früher oder später in das Recht des Stärkeren. Das heißt, man landet genau dort, wo man auf keinen Fall hin wollte. 15. Und damit schließe ich. Die Vertreter der radikalen Inklusion bauen ihre Thesen auf dem theoretischen Grund der Postmoderne und handhaben die Methode des radikalen Konstruktivismus. Auch im Falle der Inklusion wiederholen sie ein altbekanntes Paradoxon. Sie berufen sich einerseits auf die Menschenrechte, um überhaupt das Recht oder die Rechte behinderter Menschen stärken zu können. Und sie übergehen auf der anderen Seite die Gültigkeit der Menschenrechte, wenn es um die Rechte der Nichtbehinderten geht. Radikale Inklusion will daher den Humanismus überwinden, benutzt aber dessen Grundsätze und macht aus ihm Sonderrechte für bestimmte Schnittmengen von Menschen. Eine Erziehung, die sich ganz konkret am Wohle aller Beteiligten orientiert, ich betone alle, muss anders aussehen. Sie kann auf den Humanismus nicht verzichten und sie muss gerade deswegen der Inklusion Grenzen setzen. Ich danke Ihnen.